Draußen auf dem Sonnenfelsen lag Onkel Stan in seiner liebsten und schlotterigsten Badehose, die mit Flicken aus alten Bettdecken und einigen Rechtecken aus den Küchenvorhängen ausgebessert war. Sein krisseliges Haar und seine wackelnden Ohren hatte er unter dem lappigsten Sonnenhut versteckt, den er in seiner großen Hutkiste finden konnte. Er klatschte und matschte und schmierte sich Sonnencreme überall auf die langen Arme und schlenkernden Beine, so als wäre er ein sehr langes Brötchen, das gebuttert werden müsste. Nachdem er seine knochig-knotigen Knie eingeschmiert hatte, winkte er Dan mit beiden Händen zu und sang sehr laut: »Dan, wie glänzen deine Füße, du hast so saubere und süße. Und dein schwarz und weißes Fell glänzt wie Fisch im Licht so hell. Bald ruhst du im Schlafanzug, gefaltet wie ein Taschentuch.« Dabei wäre Dan normalerweise aufgesprungen und hätte im Sand den glücklichen Dachs getanzt. Piff, puff, paff. Aber Dan schien ihn gar nicht zu beachten. Also beschloss Onkel Stan, mit seinen langen Armen zu wedeln und ihm den neuesten Witz zuzurufen, den er gehört hatte. »Dan! Dan! Kennst du schon den Witz vom Eisbärenvater und von der Eisbärenmutter und dem kleinen Eisbärenkind? Die saßen alle auf einem Eisberg im zugefrorenen Meer. Fragt der kleine Bär: »Waren deine Eltern beide Eisbären, Mama?«
»Ja, sicher.«
»Deine auch, Papa?«
»Na klar.«
Darauf der kleine Bär: »Warum ist mir dann so kalt?« Onkel Stan wartete, dass Dan kicherte oder zumindest lächelte. Aber Dan wandte nicht einmal den Kopf. Und erst recht rollte er sich nicht im Sand herum und streckte vor Lachen die Pfoten in die Luft. Das war seltsam. »Naja«, seufzte Onkel Stan, »vielleicht war mein Witz doch nicht so gut.« Da sah er Dan aufspringen und davonrennen, bis er nicht mehr zu sehen war. »Ich hoffe, der Witz war nicht so schlimm, dass Dan deshalb wegrennt. Vielleicht ist der Eiswagen gekommen und er holt für uns alle Eis. Nein, dann hätte ich die Musik aus dem Eiswagen gehört. Der spielt immer: Dieser Dachs muss sich bewegen, wenn er herkommt.« Onkel Stan saß auf seinem Felsen und dachte nach. Und in seinem Magen wurde es ein bisschen trüb. Aber bei Onkel Stan blieb nichts lange trüb. Wenn er ins Haus zurückkam, würde Dan gewiss da sein und wahrscheinlich schon Kakao gemacht haben. Und alle wären wieder froh. Die Lamas würden in ihren Lama-Hängematten schaukeln oder sich in ihren Strohbetten kuscheln oder vielleicht sogar auf Peruanisch schnarchen. Dort heißen die Schnarcher Ronquidos. Die Zwillinge Sam und Sky hätten sicher schon ihre Schlafanzüge an. Alle, die noch wach waren, würden allen anderen gute Nacht sagen und dann würden sich Onkel Stan und Dan den Sonnenuntergang anschauen, nebeneinander in ihren beiden Schaukelstühlen, die an der Westseite des Bauernhauses standen. Onkel Stan grinste. »Ja, das ist wohl die perfekte Art, den Tag zu beenden. Ich werde mir ganz fest wünschen, dass es genau so geschieht.« Dann lächelte er wieder, weil Onkel Stans Wünsche immer in Erfüllung gingen. Jedenfalls normalerweise. Dann tauchte Onkel Stan ins Meer. Ganz so, wie es ein geschmeidiger Otter nicht tun würde. Und planschte herum wie ein Schal in der Waschmaschine. Und genau das wollte er auch. Dan der Dachs hatte gar nicht auf Onkel Stan und seinen ziemlich guten Witz geachtet, weil er über einer Sanddüne einen sich drehenden rosa Sonnenschirm entdeckt hatte. Und dann hatte er ein leuchtend rosa Häubchen mit vielen Spitzen und Rüschen entdeckt und ein Kleid in noch leuchtenderem Rosa, übersät von Schleifen und Bändern. Und mittendrin in dem ganzen Rosa steckte ein Dachs. Die allerschönste Dachsin, die Dan je gesehen hatte. Wir wollen unerwähnt lassen, dass Dan bis dahin nur wenige Dachsinnen gekannt hatte. Seine Tante Magnolia mit ihrem wundervollen Schnurrbart, seine Lehrerin Frau Borstel-Distel, die ein bisschen beängstigend war, und seine Mutter Flossi, die kein bisschen beängstigend war. Dan stand auf und beobachtete diese erstaunliche Dachsin, wie sie über den Sand hüpfte, als wäre sie so leicht wie die winzigste Feder des romantischsten Vogels der Welt.
»Ach du meine Güte«, dachte Dan, »sie muss eine Prinzessin sein oder vielleicht Fernbusfahrerin.«
Dan hielt Fernbusfahren für einen der großartigsten und abenteuerlichsten Berufe überhaupt, fast so großartig wie Entdecker. Dan wollte nämlich der größte Entdecker-Dachs aller Zeiten werden. Er wollte sich, wie seine Vorfahren, beim Einkaufen verlaufen und dann versehentlich ganz neue Kontinente und Vulkane entdecken. Und er wollte als erster Dachs überhaupt mit einer Milchmondmotte reden. Milchmondmotten sind sehr schwer zu erkennen und schrecklich schüchtern, obwohl ziemlich groß, und fast niemand hat je mit einer gesprochen. Dans Herz schlug inzwischen Purzelbäume in seiner Brust und seine Knie kribbelten. Wenn man sich so fühlt, würde man normalerweise zum Arzt laufen, weil man womöglich sehr krank ist. Aber Dan wusste, es ging ihm nicht schlecht. Er war verliebt. Während Dan sie beobachtete, beugte sich die reizende Dachsin zu einer Möwe herunter und bot ihr ein paar Krumen von dem feinen Sandwich an, das sie in der zarten Hand hielt.
»Oh, das beweist, dass sie nicht bloß die liebreizendste Dachsin der Welt ist, sondern auch freundlich. Oh, 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 ich muss zu ihr und sie ansprechen, bevor sie wieder an jenen wundervollen Ort zurückhüpft, von dem sie gekommen ist.«
Dan wischte sich den Sand aus dem Pelz, aber er war zu verliebt, um auch seinen Rucksack aufzusetzen oder seine Wasserflasche mit dem Foto von Claudia Dax darauf zu suchen. Claudia Dax hatte essbare Schuhe für den Notfall erfunden. Als Schuhe waren sie furchtbar, doch wenn man sie mit etwas anderem füllte als mit Füßen, wurden leckere Pasteten daraus. Das machte aber alles gar nichts, er musste nur mit ihr reden. Noch wusste er ihren Namen nicht, aber es war ganz bestimmt ein lieblicher und wunderbarer Name wie Mimi oder Zwinkerkeks. Dans Puls pochte inzwischen wie ein Elefant, der stepptanzen will. Er schloss die Augen, um ruhiger zu werden. Tatsächlich achtete in diesem Augenblick niemand auf die geheimnisvolle Dachsin. Und zwischen Onkel Stan und der womöglich hinreißendsten Dachsdame der Welt lag eine große Sanddüne. Niemand sah diese unbekannte Dachsin. Dabei wäre das so nützlich gewesen. Es hätte sehr geholfen, hätte sie jemand am Abend zuvor rätselhafterweise zum Sonnenfelsen schwimmen und mit jemandem flüstern sehen, hätte gesehen, wie sie dann heimlich wieder zurückschwamm und unterwegs harmlose kleine Fische schlug, oder wie sie noch einen Tag früher einen schmutzigen, zerknüllten Zettel las. Einen Zettel, der sehr nach einer Liste richtig schrecklicher Dinge aussah, die ein schrecklicher Dachs tun könnte. Aber das hatte alles niemand gesehen, noch nicht einmal das kleinste, verdächtige bisschen davon. Die Dachsin mit dem rosa Häubchen hieß nicht Zwinkerkeks, sondern Miranda. Und hätte irgendwer sie in diesem Augenblick beobachten können, hätte er oder sie gesehen, dass sie gar nicht so wundervoll war, wie Dan dachte. Miranda hatte zwar ein paar Krumen ihres Sandwiches an einer Möwe verfüttert, aber nur, um sie nah heranzulocken und dann nach ihr zu schlagen. Als die überraschte Möwe auswich und wegflog, aß Miranda das ganze Sandwich auf einmal, stopfte es sich mit beiden Pfoten in den Mund. Dann rülpste sie laut und trat Sand nach einem jungen Eichhörnchen namens Don, das bloß auf seinem Handtuch lag und einen Comic las und niemandem etwas zuleide tat. Dann lachte Miranda und riss dabei ihren sandwichvollen Mund weit auf. Weil das Häubchen ihre grausamen Augen verdeckte, sah sie aus wie ein in Geschenkpapier gewickelter Betonmischer. Don fing an zu weinen, worauf Miranda noch lauter lachte. Erst dann hörte sie das Tipp-Tap-Top von Dachspfoten, die auf sie zurannten. Das war Dan, der endlich seinen Mut zusammengenommen hatte. Sobald sie Dan hörte, schlich sich Miranda an Don heran und tätschelte ihm den Kopf. Sehr fest, als sei sie nett zu ihm. In Wirklichkeit flüsterte sie: »Wenn du nicht gleich aufhörst zu heulen, folge ich dir nach Hause und rasiere dir heute Nacht im Schlaf das ganze Schwanzfell ab, so dass deine Familie morgen früh denkt, du wärst eine Ratte. Und jetzt lauf weg und tu so, als wärst du glücklich.« Don gab sich Mühe zu lächeln und rannte so schnell er konnte nach Hause. Miranda ging sehr elegant davon und lachte wie ein plätschernder Bach in einem Zauberwald. Mit der schmutzigen Pfote winkte sie Don hinterher und rief: »Auf Wiedersehen, liebes kleines Eichhörnchen! Ach, wie liebe ich doch die ganze Natur und alles! La la la!« Dann wurde aus dem Gehen ein Laufen oder vielleicht sogar Rennen. Das machte Dan so glücklich, dass er gesungen hätte, wäre er nicht so außer Atem gewesen. Er raste über den heißen, rutschigen Sand hinter Miranda her, seine Pfoten wirbelten. Er sah ihr reizendes Häubchen, ihr wehendes Kleid und ihre zarten Pfoten, die jetzt wie verrückt hüpften. Und als Dan sich gerade wünschte, er könnte das attraktive Angesicht seiner angebeteten Dachsdame ansehen, wirbelte Miranda herum und lächelte so schüchtern und charmant, dass es jeden verzaubert hätte, selbst wenn er gerade noch gesehen hätte, wie sie eine Möwe zu boxen versuchte. Doch das hatte Dan natürlich nicht. Mirandas Füße waren schnell wie der Blitz. Ehe Dan noch »Halt, halt, ich bin verliebt« rufen konnte, war Miranda schon davongesprungen wie ein eingeöltes Wiesel, das auf dem Bauch eine Rutsche hinabsaust. Und wenig später war sie im Wald verschwunden.
»Oh, nein, 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 nein«,
heulte Dan. Jetzt war er richtig außer Atem und hatte Seitenstechen.
»Ich wette, sie hatte so eilig, weil sie einen Regenbogen kitzeln oder sich in den Sonnenuntergang stellen muss, damit er noch fantastischer aussieht. Oh!«
Und unbemerkt von allen seinen Freunden rannte Dan davon, um seine perfekte Dachsin zu finden. Was passierte unter den Bäumen im Wald von Schuggledee, während alle schliefen? Seid ihr sicher, dass ihr es wissen wollt? Ganz sicher? Weil ich es eigentlich gar nicht beschreiben will. Es ist nämlich ziemlich grässlich. Doch es ist auch ein wichtiger und sehr erschreckender Teil der Geschichte. Darum sollten alle darüber Bescheid wissen. Aber vielleicht sollte jemand eure Hand halten, wenn ihr das lest. Wenn ihr jemanden findet, der oder die nicht gerade mit Hutmachen beschäftigt ist oder mit langen Rechenaufgaben oder mit dem Kämmen eines Löwen oder sonst einer der seltsamen Sachen, die Menschen so machen. Miranda Dax war, wie ihr euch erinnern werdet, gar nicht so reizend, wie sie tat. Sie war die Sorte Dax, die einen Igel in eine Keksdose sperren würde, wenn sie einen Igel gekidnappt und vorher alle Kekse in der Dose gegessen hätte. Und zwar mit beiden Fäusten in den Mund gestopft, während ihr die Spucke übers Kinn rann. Als sie vor Dan weglief in den Wald von Schuggledee, wusste sie, danach würde er sie noch viel mehr sehen wollen als vorher. Aber sie lief nicht bloß in den Wald, um Dan zu quälen. Sie wollte dort auch jemanden treffen. Auf einer feucht riechenden Lichtung rief Miranda:
»Hallo, hallo!«
»Au«, sagte ein dunkler Fleck mit hinterhältiger Stimme. »Das war mein Fuß. Du weißt doch, wie wertvoll und schön meine Füße sind. Ich hätte als Sockenmodell Karriere machen können. Und du kommst durchs Unterholz getrampelt wie eine Blaskapelle. Das hier soll ein Geheimtreffen sein.«
»Du schreist doch hier herum«,
gab Miranda zurück und schaltete die Taschenlampe an, die sie in der rüschenrosa Tasche ihres rüschenrosa Albtraumkleides hatte. Im Lampenlicht sah sie etwas, wovon selbst ihr kleines, verknorpeltes Herz schauderte. Vor ihr hüpfte ein bleicher, kahler Mann auf einem Bein herum und hielt sich einen seiner großen, nackten Füße. Er trug eine viel zu kurze Hose und eine winzige, geblümte Bluse. Als der Mann zu hüpfen aufhörte und sich Miranda zuwandte, sah sie seine zornflammenden Augen, die anscheinend, wie jedes vernünftige Wesen, unbedingt aus seinem Kopf entkommen wollten. Und seine grausame Nase, die an keinem Geruch Freude hatte. Und seine grollenden Lippen, die kein Wort gern aussprachen. Und Zähne, die plötzlich schnurgerade aus seinem Mund flogen, so dass er sie rasch auffangen musste und wegen ihrer glitschigen, schmierigen Oberfläche nur mit Mühe zu fassen bekam.
Waff,
er grummelte und schob sich die Zähne wieder in den Mund, obwohl sie ihm überhaupt nicht passten und einem viel größeren Menschen zu gehören schienen, der tatsächlich auch ein Pferd sein könnte.
»Diese Zähne, ich habe sie in einem Mülleimer gefunden, und sie sind schrecklich.«
Er hatte sie tatsächlich in einem Mülleimer hinter dem Pferdekrankenhaus von Pendrum Drutchit gefunden, was einiges erklärte. Der Mann knirschte also mit seinen riesigen Beißern und schrie dann,
»Und? Wieso ist der Briefträger so klein? Ich musste seine Hose klauen, und die passt mir überhaupt nicht.«
Er war tatsächlich in den Garten des Postboten geschlichen und hatte dessen Hose von der Leine gestohlen. Jelena, die Katze des Briefträgers, hatte ihn gesehen. Aber sie war viel zu massig und schläfrig, um irgendetwas dagegen zu tun.
»Ich weiß nicht recht, ob diese Bluse dir steht. Dieser Schlupfkragen ist ein bisschen altmodisch«,
kicherte Miranda.
»Was anderes habe ich nicht gefunden. Auf keiner Wäscheleine hing irgendwas zum Klauen. Ich musste warten, bis eine alte Dame schwimmen ging und ich ihre Bluse klauen konnte, die sie am Strand liegen lassen hatte. Hör auf zu lachen! Sonst hypnotisiere ich dich, bis du glaubst, du wärst Kindergärtnerin und müsstest jeden Tag stundenlang nett zu kleinen Kindern sein und ihnen Geschichten vorlesen.«
Der Mann grinste mit seinen bedrohlichen Zähnen, die so aussahen, als wollten sie gleich wieder herausspringen und Miranda in die Nase beißen oder auch einfach über ihr Gesicht rutschen und eine breite, wütende Spuckespur hinterlassen. Miranda erschauerte. Wenn sie ein kleines Kind sah, wollte sie es sofort zum Weinen bringen und ihm Geschichten über Menschen erzählen, die von den Wölfen unter ihren Betten gefressen wurden. »Die Geschichten sind nicht wahr. Unter euren Betten leben keine Wölfe. Die Betttrolle würden sie fressen.«
Der Mann schrie, »Daran ist nur Onkel Stan schuld. Früher hatte ich Hosen, die mir passten, und Unterhosen, die nicht voller Sand waren. Ich war reich und mächtig und konnte so viele Leute unglücklich machen, wie ich wollte. Aber er hat alles verdorben.«
Er stampfte mit den nackten Füßen auf und bereute es sofort, weil er auf Brennnesseln getreten war, die aufwachten und ihn stachen.
»Ah! Hast du es wenigstens geschafft, dass dieser widerliche dicke Dachs sich in dich verliebt?«
»Selbstverständlich.«
Miranda klimperte mit den Wimpern und lächelte gekünstelt. Das zu sehen war schlimmer als Zahnschmerzen.
»Ich weiß überhaupt nicht, wieso. Du bist das Hässlichste, was mir unter die Augen gekommen ist, seit ich in diesem Wal gesteckt habe.«
Wieder grollte er.
»Und wer war schuld, dass der Wal mich verschluckt hat? Natürlich Onkel Stan!«
Dann wurde er ganz still und leise, und seine Augen glitzerten.
»Ich, Silvester Perlenkralle, werde nicht ruhen, bis ich die größte und gehässigste Rache in der Geschichte der Vergeltung verübt habe.«
Er leckte sich die riesengroßen Zähne.
»Und jetzt wollen wir die nächsten Stufen meines Plans besprechen.«
Damit führte er Miranda in sein geheimes Versteck.
»Oh nein, Silvester Perlenkralle ist wieder da. Silvester Perlenkralle, der schrecklichste Verbrecher der Welt, der in jedem Land der Welt gesucht wird, weil er so schreckliche Sachen gemacht hat. Zum Beispiel Belgien mit unpassenden Socken abdecken. Das letzte Mal, als Perlenkralle böse sein wollte, hatte Onkel Stan ihn aufgehalten und einen Wal gebeten, ihn zu verschlucken und erst wieder auszuspucken, wenn er es sich überlegt hatte, freundlicher zu werden. Aber der Wal, Mr. Hub, wollte eigentlich keinen gehässigen, grollenden Menschen in seinem Bauch. Sobald er also glaubte, jetzt sei es sicher, Perlenkralle herauszulassen, Perlenkralle kam herausgeschossen, umgeben von einer großen Wolke Walerbrochenem. Und kaum war Perlenkralle frei, steuerte er so schnell er konnte, er hatte Medaillen im Schwimmen gewonnen, in Richtung der Bucht von Schuggledee und Onkel Stan und Wave. Nein, das nicht. Wave klingt wie ein unangenehmes französisches Gericht, aber nicht besonders beängstigend. Nein, Perlenkralle wollte Rache.